Liebe Glaubensgeschwister, liebe Gäste, lieben junge Leute und herzlich willkommen an alle die, die am Gottesdienst jetzt digital teilnehmen. Wenn ihr gedanklich in das Alte Testament oder Neues Testament eintaucht, gibt es da Personen, die euch faszinieren? Also von Jesus einmal abgesehen, natürlich. Gibt es Leute, Männer, Frauen, Kinder, die für euch ein Stück weit Vorbilder sind? Vorbilder vielleicht in ganz bestimmte Situationen. Vielleicht, weil sie besonders mutig waren oder besonders demütig oder weil sie einen außergewöhnlichen Glauben besaßen, einen edlen Charakter hatten oder was auch immer. Ich denke, es ist gut, solche Vorbilder zu haben, die für uns so etwas wie Helden sind. Und wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann gibt es dort ein Kapitel, das wir gern als das Kapitel der Glaubenshelden bezeichnen. Und damit landen wir automatisch im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 11. Und ich möchte euch bitten, Hebräer Kapitel 11 einmal aufzuschlagen. Gleich im ersten Vers steht: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Was sagt uns dieser Text? Er liefert uns im Grunde genommen eine Definition. Eine Definition, was Glaube ist, verknüpft mit den Begriffen Hoffnung, Zuversicht und Nichtzweifeln. Und wenn wir uns jetzt mal so die nächsten Verse anschauen, dann fällt uns vielleicht auf, dass sie vielfach mit einer gleichen oder ähnlichen Formulierung beginnen. Durch den Glauben, Vers 2, Vers 3, durch den Glauben, Vers 4, Vers 5 und so weiter. Ich habe das ganze Kapitel so durchgeschaut, es sind 18 Mal die Erwähnung durch den Glauben. Zumindest nach der Luther 84er Übersetzung. Und jetzt schauen wir bitte mal an in dem Kapitel 11, welche Personen von dem Schreiber des Hebräerbriefes herausgestellt wurden. Vers 4, Abel. Vers 5, Henoch. Dann haben wir Noah, Abraham. Wird sogar zweimal erwähnt. Sarah, Isaak, Jakob, Josef, Mose und Rahab. Und dann werden im Vers 32 fast wie so in einem Schnelldurchgang noch ein paar Namen nachgeliefert, die bei mir aber nicht fettgedruckt hervorgehoben sind, wie Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel. Und zugleich stellt sich bei mir die Frage, warum andere Glaubensmänner und Frauen hier in diesem Kapitel nicht erwähnt werden. Ich denke hier zum Beispiel an Ruth. Elia finde ich hier nicht. Elisa, Josua, Kaleb, Daniel und manch andere. Ihr habt vielleicht noch andere Namen im Kopf. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht ganz genau, doch der Vers 32 legt ja nahe, dass der Verfasser noch einige andere Namen im Kopf hatte, aber ihm fehlte offensichtlich die Zeit, um die vielen unerwähnten Glaubensbrüder und Schwestern einzeln aufzuführen und näher auf sie einzugehen. Aber schauen wir uns die Namen, die wir gerade gelesen haben, an. Ich habe eine Frage, eine echte Frage an euch, keine rhetorische. Zu welchen Namen haben wir relativ viele Informationen? Oder umgedreht gefragt, zu welchen Namen wissen wir eigentlich relativ wenig, die hier aufgeführt sind? Henoch, noch andere? Okay, lassen wir es bei den Namen. Ich bin zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Mir ist aufgefallen, dass zu allen Glaubenshelden erwähnt wird, was sie ihre besonderen Glaubenstaten waren. Bei Abel, Es war das richtige Opfer, das er Gott gebracht hatte. Aber Henoch in der Tat, der fällt durch das Raster. Lesen wir Vers 5 aus Kapitel 11. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. In Vers 5 wird an keiner Stelle erwähnt, wie sich sein Glaube ausgedrückt hat. Dort steht nur, dass Gott ihn vor seinem Tod zu sich genommen hat, weil Henoch Gott gefallen habe. Henoch wurde von Gott lebend aufgenommen. Und ehrlich gesagt, keiner weiß so richtig warum. Also nicht, dass ich ihm das nicht gönne. Nein, nein, nein. Aber der Mangel an Informationen wirft bei mir einfach Fragen auf. Ich möchte gerne wissen, was Henoch ausgezeichnet hat, dass Gott ihn vorzeitig in den Himmel aufnahm. Ich möchte gerne mehr wissen, was für ein Mensch Henoch war, wie er lebte, was er tat, was er aber auch nicht tat und inwiefern er für uns ein Vorbild sein kann. Um so viel wie möglich über Henoch zu erfahren, müssen wir zunächst sehen, welche Informationen liefert uns die Heilige Schrift über ihn. Ich habe also in meine Handkonkordanz nachgeguckt und ich muss sagen, ich war sehr, sehr ernüchtert. Gerade mal an 4 Stellen wird Henoch in der Bibel erwähnt. Dürftig, wenig. Wollen wir diese 4 Stellen mal gemeinsam lesen? Hebräer 11 haben wir aufgeschlagen, Vers 5, das ist schon der erste Vers. Dann haben wir einige Seiten weiter, Judas. Judas, Vers 14, da gibt er nur ein Kapitel. Es hat aber auch von diesen geweissagt Henoch, der 7. von Adam an, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen 1000 Heiligen. Lukas 3, Vers 37, schlag bitte mit mir Lukas 3 auf, Vers 37. Dort steht, der war ein Sohn Methuselahs, der war ein Sohn Henochs. Umgedreht formuliert, Henochs Sohn hieß also Methuselah. Wir sagen heute eher Methusalem, der älteste Mensch der Welt. Der hat übrigens in seinen letzten Jahren noch an der Arche mitgebaut, aber das nur am Rande erwähnt. Und zu guter Letzt finden wir Henoch in 1. Mose 5. Gilt im Allgemeinen als ein Kapitel, das nicht so besonders spannend ist. 1. Mose 5, Geschlechtsregister. Ich möchte hier aus 1. Mose 5 zunächst einmal die Verse 6 bis 8 lesen. Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 912 Jahre und starb. Wenn wir unsere Augen weiter wandern lassen in die Texte hinein, dann können wir aus dem, was wir gelesen haben, eine gewisse Struktur, eine Textstruktur feststellen. Es geht zunächst mit dem Namen los, dann wie alt die Person war, als er Vater wurde, dann wird meist auch noch das Kind benannt, wie lange er danach noch lebte und in welchem Alter er schließlich starb. Das ist so die Textstruktur. Immer das gleiche Muster. Und jetzt lesen wir bitte Vers 18 bis einschließlich 24 im gleichen Kapitel 1. Mose 5. Jered war 162 Jahre alt und zeugte Henoch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 962 Jahre und starb. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Was fällt uns bei diesen Texten auf? Wir stellen fest, dass dieses Schema, was wir zu Anfang festgestellt haben, an der Stelle durchbrochen wird. Ist ja auch klar. Henoch ist nicht gestorben. Aber wir erhalten an zwei Versen einen sehr wichtigen Hinweis. Vers 22 und Vers 24 sagt, Henoch wandelte mit Gott. Und weil er mit Gott wandelte, nahm Gott ihn hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Die Bibel liefert uns also hier in knappen Worten eine Begründung, warum Henoch lebend von Gott aufgenommen wurde. Weil er mit Gott wandelte. Aber einmal ehrlich, gab es nicht noch viele andere Glaubensmänner und Frauen, die mit ihren Füßen über die Erde gelaufen sind, mit Gott gewandelt sind und dennoch starben? Was heißt eigentlich mit Gott wandeln? Was sagt diese Formulierung in sich überhaupt aus? Da uns die Bibel über Henoch nur sehr spärlich Informationen liefert, bin ich ins Internet eingestiegen und habe mir einmal anzeigen lassen, in welchen von Ellen Whites Büchern oder Briefen Henoch erwähnt wird. Und ich stelle fest, das ist eine ganze Anzahl von Büchern, wo Henoch erwähnt wird. Zum Beispiel, und ich lese jetzt mal nur die Überschriften vor, er wird erwähnt in Patriarchen und Propheten, Propheten und Könige, das Leben Jesu, der große Kampf, beziehungsweise vom Schatten zum Licht, Christi Gleichnisse, Christus kommt bald, Christus ist Sieger, Diener des Evangeliums, Bilder vom Reiche Gottes, die Engel, das bessere Leben, Gemeinschaft mit Gott, Ruf an die Jugend, die drei Bände, Schatzkammer der Zeugnisse, das Wirken des Heiligen Geistes, Leben auf dem Land, Intellekt, Charakter und Persönlichkeit und zuletzt Briefe an junge Liebende. Auch da wird Henoch erwähnt. Die allererste Frage, die ich klären möchte, lautet, in welch einer Zeit lebte Henoch eigentlich? War in jener Zeit noch so ein bisschen heile Welt? Oder haben sich die Menschen zur damaligen Zeit schon sehr weit von Gott entfernt? Also ähnlich wie heute. Ich habe folgende Informationen gefunden dazu. Als Henoch geboren wurde, lebte Adam noch. Siebte Generation nach Adam, aber sie lebten ja damals sehr lange. Henoch lebte noch zu einer Zeit, oder lebte zu einer Zeit, als Adam noch da war. Und zwar gab es eine Schnittmenge von 243 Jahren. Und in diesem großen Zeitfenster haben sich Henoch und Adam immer wieder getroffen. Sie haben miteinander kommuniziert. Henoch hörte unmittelbar von den Lippen Adams die schmerzliche Geschichte des Sündenfalls, aber auch die wunderbare Geschichte von Gottes vergebender Gnade und dass ein Erlöser auf dieser Welt kommen würde. Henoch, so wird berichtet, hat viel von Adam noch gelernt, aus erster Hand sozusagen. Von Adam ausgehend gab es so zwei große, ich sag mal, Generationslinien. Auf der einen Seite war es die Linie von Kain. Wir wissen, Kain hat Abel erschlagen, sein Bruder. Diese Linie hat sich ja von Gott immer weiter entfernt. Und auf der anderen Seite gab es die Linie von Seth. Wer war Seth? Seth war von Kain und von Adam und Eva der dritte Sohn. Also Seth war sozusagen der kleine Bruder von Kain. Seth und seine Nachkommen bildeten die andere Linie. Es gab also die Linie Kains, die sich von Gott entfernt hat, eigentlich nichts mehr wissen wollte. Und dann gab es die Linie von Seth, die weiterhin Gott folgte. Über Jahrhunderte hinweg lebten diese beiden Gruppen nahezu getrennt voneinander. So unheimlich viele Menschen gab es da noch gar nicht. Die Gläubigen blieben für sich und die Nachfahren Kains, bei denen war es auch so. Aber die Mehrzahl der Menschen insgesamt gesehen war damals davon beherrscht, nur an sich selbst zu denken und ihren Vergnügungen nachzugehen. Vergnügung jeglicher Art. Vergnügung, die sie aber immer weiter von Gott wegführten. Henoch wandelte in einer Welt, die so verdorben war, dass Gott sie später durch die Sintflut zerstörte. Wenn Henoch in Kontakt mit den Gottlosen war, dann war er zwar mitten unter ihnen, aber er war keiner von ihnen. Fällt uns etwas in der Formulierung auf? Unter ihnen, aber nicht von ihnen? Jesus sagt im sogenannten hohenpriesterlichen Gebet, Johannes 17, dass seine Jünger zwar in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Henochs Zeitgenossen, so ist bei Ellen White zu lesen, verspotteten ihn, weil er so dumm, weil er so töricht war, keinen Wert zu legen auf Gold und Silber oder irdischen Besitz. Und wie empfand Henoch diese Anfeindung? Zitat: Henochs Seele war gequält, wenn er sah, wie sie tagtäglich die Autorität Gottes mit Füßen traten. Man kann also sagen, dass es mit fortschreitender Dauer immer schlimmer wurde mit den Menschen. Über die Zeit vor der Sintflut habe ich folgende Aussage gelesen: Man achtete weder die Ehe noch das Eigentumsrecht des anderen. Wen immer nach der Frau oder den Besitztümern seines Nachbarn gelüstete, der nahm sie mit Gewalt und triumphierte noch über seine Taten. Ihr Lieben, reichen uns diese Aussagen zu der Frage, in was für einer Zeit Henoch lebte? Aber wie ist Henoch mit dieser Situation umgegangen? Wie lebte er? Und was führte zu der Formulierung, dass er mit Gott wandelte? Ein weiteres Zitat: Betrübt wegen der überhandnehmenden Bosheit der Gottlosen und aus Sorge, ihr Unglaube könnte seine Ehrfurcht vor Gott mindern, vermied Henoch den dauernden Umgang mit ihnen. Er verbrachte viel Zeit in der Einsamkeit mit stillen Betrachtungen und Gebet. Im Patriarchen und Propheten steht: Hin und wieder schloss er sich von aller Geselligkeit aus. Denn wenn er eine Zeit lang unter den Menschen war und mit Unterweisung und gutem Beispiel ihnen zum Segen gewirkt hatte, hungerte und dürstete ihm nach jener Erkenntnis, die nur Gott gewähren kann. Um diese zu erhalten, zog er sich zuweilen zurück. Und nach Zeiten solcher inneren Gemeinschaft spiegelte Henoch mehr und mehr das Bild Gottes wider. Sein Antlitz war verklärt vom heiligen Licht, wie es aus Jesu Antlitz leuchtete. Wenn er von diesen Begegnungen mit Gott zurückkehrte, nahmen selbst die Gottlosen den Abglanz des Himmlischen mit Ehrfurcht an ihm wahr. Erinnert uns das an irgendwas, an eine Geschichte, die wir kennen? An Mose, ja. Als Mose vom Berg kam, in den Steintafeln, dann glänzte sein Gesicht so sehr, dass es mit einem Tuch umhüllen musste. Wenn wir auf die Zeiten blicken, die Henoch mit Gott in der Einsamkeit verbrachte, dann mag man vielleicht den Eindruck haben, Henoch wäre das erste Beispiel für ein Leben im Kloster. Aber so war das nicht. Zitat: Henoch wurde kein Einsiedler, der sich gänzlich von der Welt abschloss. Hatte er doch gerade in der Welt ein Werk für Gott zu tun. Und weiter: Nach den Phasen der Zurückgezogenheit mischte er sich wieder unter die Gottlosen, um sie zu ermahnen, sich vom Bösen abzuwenden und das Gute zu wählen. Als treuer Mitarbeiter Gottes versuchte er, sie zu retten. Er warnte die Welt. Er predigte den Glauben des Messias, der die Sünder erlöst und ihre einzige Hoffnung ist. Henoch lenkte das Denken seiner Zuhörer auf den großen Tag Gottes, an dem Christus wiederkommen wird, um das Werk eines jeden Einzelnen zu beurteilen. Und an der Stelle habe ich gesagt, hoppla, was verkündigte Henoch? Die Wiederkunft Jesu? Was konnte Henoch eigentlich über Jesu kommen wissen? Von Adam Informationen? Im Diener des Evangeliums steht, als Henoch die Ereignisse der Zukunft enthüllt wurden, wurde er ein Prediger der Gerechtigkeit, der allen, die den Warnungsworten lauschen wollten, Gottes Botschaft überbrachte. Gerade in dem Lande, wo kein versucht hatte, von der Gegenwart Gottes zu fliehen, verkündigte, und hier steht, der Prophet Gottes, Henoch, die wunderbaren Offenbarungen, die in einem Gesicht mitgeteilt worden waren. Siehe, erklärte er, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen. Weiter heißt es, der Herr gewährte Henoch einen tieferen Einblick in den Erlösungsplan und zeigte ihm durch den Geist der Weissagung die Generation von Menschen, die nach der Sintflut die Erde bevölkern sollten. Darüber hinaus offenbarte Gott ihm die großen Ereignisse im Zusammenhang mit dem der zweiten Wiederkunft Christi und dem Ende der Welt. Wow. Henoch berichtete, so kann man weiterlesen, den Menschen getreulich alle Einzelheiten, die ihm der Geist der Weissagung offenbart hatte. Und Gott sei Dank, einige glaubten an seine Worte, bekehrten sich von ihrer Bosheit, fürchteten Gott und beteten ihn an. Erstaunliche Aussagen, oder? Henoch bekommt von Gott den kompletten Erlösungsplan erklärt. Er weiß, wie es nach der Sintflut weitergeht. Bis hin zum ersten Kommen Christi und dann noch alle Ereignisse bis zum zweiten Kommen, bis zur Wiederkunft Jesu. Und in dem Zusammenhang wird Henoch als Prophet bezeichnet. Mit diesen Aussagen, so denke ich, sollte ein Stück weit die Frage geklärt sein, wie Henoch in seiner Zeit lebte und was er tat. Henoch, so kann man sagen, sammelte über die Jahrhunderte hinweg nicht nur ein riesenhaftes Wissen, sondern er predigte vom Erlösungsplan, von den zukünftigen Dingen, die sich ereignen würden. Er ging gezielt auf die Leute zu, um sie zur Umkehr zu rufen. Aber dann zog er sich immer wieder zurück in die Einsamkeit, um so eng wie möglich mit Gott zusammen zu sein. Ich habe mal eine Frage. Kennt ihr Personen in der Bibel, die so ähnlich agiert haben, zu den Menschen gegangen ist und dann Rückzug? Jesus? Ja? Er ging auf den Berg, betete die ganze Nacht. Vielleicht auch Johannes der Täufer. Er befand sich in der Wüste. Gut, mit dem Unterschied, er ist jetzt nicht so zu den Leuten gegangen, die kamen alle zu ihm. Aber es gab auch immer Phasen der Zurückgezogenheit und der Stille. Ich möchte jetzt aber zu der für mich entscheidenden Frage kommen, was sich hinter der Formulierung verbirgt, dass Henoch mit Gott wandelte. Folgende Aussagen habe ich dazu gelesen. In jeder Lebenslage ehrte er Gott. Zu Hause und bei seinen Geschäften, bei seinen Tätigkeiten, fragte er sich, ist das rechtens vor dem Herrn? Zu Hause und bei seiner Arbeit, ist das rechtens vor dem Herrn? Weil er an Gott dachte und seinem Rat folgte, veränderte sich sein Charakter. Er wurde ein frommer Mann, dessen Wege dem Herrn gefielen. Sein Denken, sein Wollen hatte er ganz Gott übergeben. Alles war dem Willen Gottes untergeordnet. Patriarchen und Propheten wird formuliert, Henochs Herz richtete sich auf ewige Schätze. Er schaute auf die himmlische Stadt, denn er hatte den König von Zion inmitten seiner Herrlichkeit gesehen. Er war mit seinen Gedanken, Gefühlen und Verrichtungen bei ewigen Dingen. Und je größer die Ungerechtigkeit wurde, die er sah, desto sehnlicher verlangte ihm nach der oberen Heimat. Obwohl noch auf Erden, wohnte er im Glauben schon im Reich Gottes. Tag für Tag hatte er sich nach einer engeren Verbindung mit Gott gesehnt. Immer inniger war sein Verhältnis zu ihm geworden, bis Gott zu ihm nahm. Er hatte sozusagen an der Schwelle der Ewigkeit gestanden, nur noch ein Schritt zwischen ihm und dem Lande der Gesegneten. Aber Gott hat jetzt die Türe geöffnet. Der so lange auf Erden geführte Wandel mit Gott wurde fortgesetzt und er ging ein durch die Tore der heiligen Stadt. Der hat es geschafft. Weiter heißt es, durch seinen ständigen Umgang mit Gott wurde Henoch den Engeln, immer gleicher. Der Herr liebte Henoch, weil er ihm standhaft nachfolgte und die Sünde mied. Er forschte ernsthaft nach dem vollkommenen Willen Gottes und bemühte sich, danach zu leben. Er sehnte sich nach einer immer engeren Bindung an Gott, den er fürchtete, ehrte und anbetete. Deshalb wollte Gott nicht, dass Henoch wie ein gewöhnlicher Mensch sterben sollte. Gerechte und Ungerechte waren dabei, als Henoch aus ihrer Mitte entrückt wurde. Die Menschen, die ihn geliebt hatten, glaubten, dass Gott ihn an einem Ort gebracht hatte, wo er sich am liebsten aufhält, wohin er sich manchmal zurückgezogen hatte. Aber so sehr sie ihn auch suchten, sie fanden ihn nicht, sie konnten ihn nirgends finden. Und deshalb berichteten sie allen, wir können ihn nicht finden, weil ihn Gott zu sich geholt hatte. Von einem feurigen Wagen, der von Gott gesandt war, wurde dieser heilige Mann in den Himmel gebracht. Was klingelt da bei uns? Welche Stelle kommt uns da in den Sinn? Genau, eine erstaunliche Parallele. Seitdem, so ist zu lesen, befindet sich Henoch im Himmel. Und zwar in guter Gesellschaft. Mit Mose, mit Elia, den wir gerade erwähnt haben, mit den vielen Engeln und natürlich mit Jesus. Ja, vielleicht können wir jetzt besser nachvollziehen, warum wir bei Henoch immer wieder lesen, dass er mit Gott wandelte. Bei meinem Studium über diesen bemerkenswerten Mann bin ich noch auf ein letztes Zitat gestoßen, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Ellen White schreibt in einer ihrer frühen Schriften, der Herr hat mir einen Blick auf andere Welten gestattet. Es wurden mir Flügel gegeben und ein Engel begleitete mich aus der Stadt, Jerusalem ist mit gemeint, zu einem großen und herrlichen Ort. Alsdann wurde ich zu einer Welt genommen, die 7 Monde hat. Wir haben nur einen. Dort sah ich, so schreibt sie, den alten Mann, der verwandelt worden war. Ich fragte ihn, Henoch, ob dies der Ort sei, an den er von der Erde aus genommen sei. Er antwortete, nein, die Stadt Jerusalem ist mein Heim. Ich habe diesen Platz nur besucht. Ihr Lieben, was wollen wir dazu sagen? Henoch ist bereits da, wo wir alle hinwollen. Und ich denke, jeder von uns möchte dort sein. Henoch wartet auf jeden Einzelnen von uns, dass wir nachkommen. War Henoch ein Übermensch? War Henoch ein geistlicher Überflieger? Das mag sich vielleicht so anfühlen, wenn man diese Aussagen von Ellen White hört oder liest. Aber nein, das war er nicht. Zu keiner Zeit. Er wurde, wie wir als Mensch geboren, in die Sünde hinein, Fehlern und Schwächen behaftet und dennoch irgendwie einzigartig in seiner Liebe und in seiner Treue zu Gott. Was also zeichnete Henoch besonders aus? Was können wir aus dem Leben Henochs lernen? Ich habe für mich 7 Punkte herausgearbeitet. Erstens, Henoch ließ sich nicht von dem Wertesystem, von den Prinzipien der Gottlosen anstecken. Zweitens, für Henoch war es eine Selbstverständlichkeit, auf Menschen zuzugehen, um sie zu Gott zurückzuführen. Drittens, Henoch suchte immer wieder die Einsamkeit, um die enge Gemeinschaft mit seinem Gott zu pflegen. Viertens, in jeder Lebenslage fragte sich Henoch, ist das rechtens vor dir? Fünftens, jeden Tag sehnte sich Henoch nach einer immer engeren Bindung zu Gott. Sechstens, sein Denken, sein Wollen, sein Reden, sein Handeln unterstellte er dem Willen Gottes. Und siebtens, obwohl Henoch auf dieser Erde wandelte, befand sich sein Geist, seine Seele bereits im Himmel. Ihr lieben Glaubensgeschwister, liebe Zuschauer, ich bin davon überzeugt, dass es für unseren Glauben, für uns eine Bereicherung ist, neben Christus sowieso auch Henoch für uns als Vorbild zu nehmen. So wie er vor Jahrtausenden mit Gott wandelte, so dürfen auch wir es ihm im 21. Jahrhundert gleich tun. Amen.